Die Radio Wissen. Update.
Griechenland gehört zum Euro. Aber natürlich, was wir jetzt tun müssen, darüber stimmen wir trotz einer sehr intensiven, offenen Diskussion noch nicht so richtig überein. Aber da ich ja nun einen gelernten Diplomaten auch als Sprecher habe, soll ich jetzt sagen, we agree to disagree.
Dieses Fazit heißt im Klartext, das Gespräch zwischen Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble und seinem griechischen Kollegen Yannis Varoufakis hat keine wirklichen Fortschritte gebracht. Varoufakis hat bei seinem Besuch in Berlin nicht viel erreicht und bekommt außerdem Druck von der EZB. Das ist Thema im Update. Ich bin Anne Zuber. Hallo zusammen.
Update.
Das Treffen von Schäuble und Varoufakis hat eine Dreiviertelstunde länger gedauert als geplant und gezeigt, dass beide noch weit auseinander liegen. Einig waren sie sich nur, dass ein Schuldenschnitt im Moment kein Thema ist und dass Griechenland gegen Korruption vorgehen muss, auch mit Hilfe aus Deutschland. Von mehr Einigkeit sind beide Minister aber auch gar nicht ausgegangen, haben sie nach dem Gespräch gesagt. Das aktuelle EU-Hilfsprogramm für Griechenland läuft Ende Februar aus und Varoufakis will ein Überbrückungsprogramm bis Ende Mai, damit Griechenland Zeit hat, ein neues Reformprogramm zu erarbeiten. Er sagt, manche der aktuellen Sparmaßnahmen setzen falsch an.
Ich würde sagen, 60-70% der Reformvorschläge auf der Liste würden wir auch selbst umsetzen wollen. Aber es fehlen wesentliche Maßnahmen, um die schlimmsten Fälle von Steuerhinterziehung und Korruption zu bekämpfen.
Schäuble fordert aber, dass sich Griechenland an alle bestehenden Reformpläne hält und weiter mit der Troika aus Europäischer Zentralbank, EU und Internationalem Währungsfonds zusammenarbeitet. Genau das will die neue griechische Regierung aber nicht. Und das hatte Griechenland kurz vor dem Finanzministertreffen noch mehr Druck von der EZB eingebracht. Die will griechischen Banken ab Mitte nächster Woche kein Geld mehr geben. Bis jetzt hat die EZB griechische Staatsanleihen noch als Sicherheit für neues Geld anerkannt. Und selbst das war schon eine Sonderregelung. Denn eigentlich sind die griechischen Anleihen so unsicher, dass sie die Kriterien, die sonst bei der EZB gelten, gar nicht erfüllen. Diese Ausnahmeregelung lässt die EZB jetzt auslaufen. Der Wirtschaftswissenschaftler Jörg Rocholl hat im ZDF-Morgenmagazin von einem sehr klaren Signal der EZB gesprochen.
Die EZB hat mehr als einen Warnschuss gestern gegeben. Und es ist auch bezeichnend, dass dieser Schuss genau nach dem Treffen zwischen Herrn Draghi und dem griechischen Finanzminister erfolgt ist. Damit signalisiert man ganz klar, diese Vorstellungen, die Griechenland jetzt erstmal von sich aus vorgegeben hat, sind nicht einfach so umzusetzen, sondern es bedarf Verhandlungen zwischen Griechenland und den anderen europäischen Ländern.
Kritisch ist die Lage jetzt vor allem deshalb, weil die griechischen Banken im Moment besonders unter Druck stehen. Sie müssen sich Geld leihen, weil viele Griechen aus Angst vor der Zukunft viel Erspartes von ihren Konten abheben. Jetzt muss die griechische Zentralbank einspringen und die Banken mit Geld versorgen. Diese Kredite kosten allerdings deutlich mehr Zinsen als die EZB-Kredite. Und die EZB könnte auch hier ihr Veto einlegen, will sie aber offenbar erstmal nicht. Im Gegenteil, sie hat der griechischen Zentralbank einen größeren finanziellen Rahmen für diese Notkredite eingeräumt. Der Berliner Finanzwissenschaftler Alexander Kritikos sieht den Druck der EZB allerdings im Deutschlandfunk nicht als größtes aktuelles Problem für Griechenland.
Das allergrößte Problem ist derzeit, dass das Vertrauen in die griechische Wirtschaft und in die griechische Politik so massiv erschüttert ist, dass ohnehin derzeit in Griechenland kaum jemand investieren möchte. Wenn man möchte, dass in Griechenland investiert wird, und da sind wir uns in der Tat alle einig, dass das dringendst notwendig ist, dann kann das die griechische Regierung insbesondere dadurch befördern, indem sie eben dieses überbordende Bürokratiesystem endlich abbaut.
Die griechische Regierung hat nach der EZB-Entscheidung von Erpressung gesprochen und will ihren Kurs trotzdem fortsetzen. Und auch für die griechischen Zeitungen ist klar, wer schuld ist an der Entscheidung der EZB, berichtet Korrespondent Thomas Bormann.
Viele griechische Zeitungen beschuldigen die Bundesregierung in Berlin, die EZB-Entscheidung ausgelöst zu haben. Denn die Bundesregierung fordere stets, es dürfe keine Änderung in den Auflagen an Griechenland geben. Darauf sei die harte Linie der EZB zurückzuführen, schreibt etwa die konservative Zeitung Kathimerini in Athen und titelt heute Frontalzusammenstoß mit Berlin.
Kein Kommentar. Doch. Meinung.
Auch im Netz wird über die Entscheidung der EZB zu Griechenland diskutiert. Froschgeschwätz schreibt auf tagesschau.de: Diese Entscheidung der EZB folgt gewissen Regeln und ist daher für mich nachvollziehbar. Die neuen Herren in Athen, die gerade durch die Lande reisen, sind zwar reichlich unerfahren, werden aber hoffentlich die richtigen Schlussfolgerungen ziehen. User Odin Donar sieht das anders. So bekommt man Griechenland in Richtung Russland und China. Alternativ schickt man bald Panzer nach Athen. Und die Spanier schauen genau, was passieren wird. Eine ausweglose Situation für die Eurokanzlerin. Und auch auf das Treffen der Finanzminister aus Griechenland und Deutschland schauen einige mit Misstrauen. Pedro Jiménez Duarte schreibt auf Facebook: zu Besuch beim Inkassobüro Schäuble und Merkel. Joe Horst vermutet, Varoufakis versucht auszuloten, wie man die EU gegeneinander ausspielt, um diese dann zu erpressen. Mehr steckt da nicht hinter. Alles Kalkül der Linken. Hubert Stadtfeld kritisiert, jahrzehntelange Misswirtschaft lässt sich auch mit der besten Propaganda nicht beheben. Und Timo Lump twittert, da hat sich Tsipras mit wildesten Versprechungen an die Regierung geschmissen und erkennt beim ersten Brüssel-Besuch, dass das nicht klappt. Auch der Bundesfinanzminister bekommt Kritik, zum Beispiel von Clara auf Twitter. Schäuble redet und sagt nichts. Die üblichen Floskeln, Sprechblasen und Lügen. Sven Pauli sieht das auf Facebook anders. Naja, Experten halten ihn für den einzigen Finanzminister, der etwas vom Fach versteht.
Was sonst noch wichtig war?
Die Terrormiliz IS foltert und ermordet offenbar systematisch Kinder. Die UNO hat Berichte über viele Fälle, in denen Jungen massenhaft getötet wurden. Demnach wurden Kinder enthauptet, gekreuzigt oder auch lebendig begraben. Ziel der Terroristen sind laut dem UNO-Bericht vor allem Kinder aus Familien, die Minderheiten angehören. Die UNO hat die irakische Armee aufgefordert, mehr für den Schutz der Familien zu tun und ihnen zum Beispiel die Flucht aus gefährdeten Regionen zu ermöglichen.
Diese Beschlüsse heute sind nicht nur dazu da, dass die NATO flexibler und schneller und reaktionskräftiger wird. Sie sind wichtig für die innere Stärke der NATO. Sie sind vor allem auch ein Zeichen der Geschlossenheit und der Entschlossenheit.
Diese Beschlüsse, damit meint Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen vor allem die Verstärkung der NATO-Eingreiftruppe. Sie soll auf 30.000 Soldaten aufgestockt werden und ist damit gut doppelt so groß wie vorher. Und ab nächstem Jahr soll es zusätzlich eine besonders schnelle Eingreiftruppe geben, 5.000 Mann stark. Die NATO bezeichnet diese Truppe als Speerspitze. Das heißt, die Truppe arbeitet dann als eine Art Feuerwehreinheit, die innerhalb von wenigen Tagen überall da schnell hinkommt, wo sie gebraucht wird. Damit will die NATO Russland zeigen, wir sind bereit und zwar schneller und stärker als bisher. Außerdem sollen in 6 osteuropäischen Staaten neue Stützpunkte eingerichtet werden, die die neue schnelle Eingreiftruppe dann im Ernstfall nutzen kann. Der Untersuchungsausschuss zum Fall Edati wollte eigentlich heute nochmal den SPD-Abgeordneten Michael Hartmann befragen. Der hat am Nachmittag aber mitgeteilt, dass er nicht aussagen will. Hartmann beruft sich auf sein Auskunftsverweigerungsrecht, denn auch gegen ihn ermittelt jetzt nach Korrespondentenberichten die Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts der Strafvereitelung. Edati hatte ausgesagt, Hartmann habe ihn vor den Kinderporno-Ermittlungen gewarnt. Diese Version hat heute auch Edatis Anwalt bestätigt. Er hat außerdem SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann belastet. Unser Korrespondent Ivo Maruschek.
Sebastian Edati war offenbar ziemlich wütend auf SPD-Fraktionschef Oppermann. Im Untersuchungsausschuss hat heute Edatis Anwalt ausgesagt und berichtet, dass Edati am Anfang der Affäre noch versuchen wollte, die Kinderporno-Vorwürfe ohne öffentliches Aufsehen zu bereinigen. Aber Oppermann habe frühzeitig Bescheid gewusst und offenbar ziemlich viele Leute eingeweiht. Deswegen habe Edati befürchtet, dass sich die Information schnell weiterverbreitet.
Was noch wichtig wird.
Deutschland und Frankreich starten einen neuen Versuch, die Ukraine-Krise friedlich zu lösen. Bundeskanzlerin Angela Merkel und der französische Präsident François Hollande sind nach Kiew gereist und sprechen heute Abend mit dem ukrainischen Staatschef Petro Poroschenko. Morgen geht es weiter nach Moskau zu einem Treffen mit Russlands Präsidenten Wladimir Putin. Hollande hat angekündigt, dass er einen neuen Vorschlag für eine friedliche Lösung des Konflikts im Gepäck hat und er hat klargemacht, für wie ernst er die Lage hält.
Et là, nous sommes dans la guerre.
Wir sind dort im Krieg, der zu einem totalen Krieg werden kann, sagt Hollande. Waffenlieferungen an die Ukraine hat er aber abgelehnt, genauso wie die Bundesregierung. Die Krise in der Ostukraine hat sich in den letzten Tagen wieder verschärft. Zurzeit ist schon US-Außenminister John Kerry in Kiew. Von dort aus hat er Russland eine aggressive Außenpolitik vorgeworfen. Auf der Münchner Sicherheitskonferenz stehen ab morgen die Krisen in der Ukraine, in Syrien und im Irak im Mittelpunkt. Die Konferenz ist das weltweit wichtigste Expertentreffen zur Sicherheitspolitik. Rund 20 Staats- und Regierungschefs und 60 Außen- und Verteidigungsminister wollen teilnehmen.
Und sonst in der Welt?
Die israelische Regierung ist sauer auf mehrere Diplomaten des Landes. Nach Angaben des israelischen Außenministeriums haben sie sich auf Twitter kritisch über Premierminister Benjamin Netanyahu geäußert. Deshalb müssen sie sich jetzt vor einem Disziplinarausschuss verantworten und könnten dann gefeuert werden. Zu den kritischen Twitterern gehört der Botschafter in der Schweiz, Yigal Kaspi. Er leitete Tweets von israelischen Journalisten weiter, in denen über Netanjahus geplante Rede vor dem US-Kongress gelästert wurde. Die anderen zwei Diplomaten arbeiten im indischen Neu-Delhi und im Außenministerium in Jerusalem. Sie sollen laut israelischen Medienberichten Premier Netanjahu direkt kritisiert haben. Ihre Twitter-Accounts sind mittlerweile gelöscht. In Indien haben radikale Hindus unverheiratete Paare davor gewarnt, sich am Valentinstag zu umarmen oder Rosen zu schenken. Wer trotzdem seine Zuneigung in der Öffentlichkeit zeige, werde zwangsverheiratet, sagte die Organisation Hindu Mahasabha gegenüber mehreren Medien. Um unverheiratete Paare ausfindig zu machen, habe die Organisation mehrere Teams in verschiedene Regionen Indiens geschickt. Der Präsident der radikalen Hindu-Organisation sagte, er sei nicht gegen Liebe, aber wenn sich ein Pärchen liebe, müsse es eben auch heiraten. Schon in den letzten Jahren haben radikale Hindu-Gruppen Paare am Valentinstag verprügelt und gedemütigt. Junge indische Stadtbewohner haben zwar vor ihrer Heirat oft einen Freund oder eine Freundin, aber meist nur heimlich. Eigentlich ist gar nichts passiert, aber ein Robert Mugabe will eben keine Schwäche zeigen. Der 90-jährige Präsident von Simbabwe ist gestolpert und leicht gestürzt. Videos im Netz zeigen Mugabe, wie er nach einer Ansprache ein kleines Podium verlässt und die letzte Treppenstufe verfehlt. Er fällt auf die Knie, rappelt sich aber mit Hilfe seiner Bodyguards sofort wieder auf. Für Simbabwes Regierung war die Sache aber offenbar schwerwiegender. Pressefotografen vor Ort berichten, dass sie ihre Speicherkarten löschen mussten. Und die offizielle Erklärung lautet, Mugabe ist nicht die Treppe hinuntergestürzt, es gelang ihm, den Sturz abzufangen. Mugabe regiert Simbabwe seit der Unabhängigkeit vor 35 Jahren. Er betont immer wieder, dass er völlig fit sei.
Wissensnachrichten.
To Copenhagenize, das ist ein Schlagwort, das inzwischen bei Stadtplanern immer bekannter wird. Kopenhagenisieren, so nennt man das, wenn Städte fahrradfreundlicher werden wollen. Das liegt daran, dass die dänische Hauptstadt auf diesem Gebiet ein absoluter Vorreiter ist. Und zwar so stark, dass die Stadtplaner sich dort schon Gedanken machen, wie man Staus auf Radwegen verhindern kann. Jakob Vogel aus den Wissensnachrichten, was ist da los?
Eine ganze Menge kannst du dir vorstellen. In Kopenhagen fährt inzwischen mehr als jeder Dritte mit dem Radl auf Arbeit. Und da kommt es an den Ampeln schon mal zu Staus und längeren Wartezeiten. Manchmal muss man bis zu 3 Phasen abwarten, bevor man selbst über die Ampel kommt. Einfach weil so viele andere Radler auch unterwegs sind.
Und dabei sollen jetzt intelligente Ampeln helfen, dass die Radler schneller durchkommen. Was machen die genau?
Die intelligenten oder die klugen Ampeln, die versuchen direkt auf das Radleraufkommen zu reagieren. Bis jetzt läuft sowas über Kameras oder Sensoren im Boden, aber die liefern nicht genug Daten. Die neuen Ampeln setzen auf die Smartphones der Radler. Und zwar registrieren die Bluetooth- und Wi-Fi-Signale und wissen so, wie viele Radler vor der Ampel stehen, beziehungsweise wie schnell die sich bewegen. Merkt die Ampel, dass da gerade eine Riesenwelle Radler anrollt, dann bleibt sie länger grün, damit es gar nicht erst zum Stau kommt.
Es klingt total cool. Gibt es irgendeinen Haken?
Ja, klar gibt es den. Die Ampeln registrieren die Smartphones und das bringt natürlich die Datenschützer in Stellung, weil die befürchten, dass man mit den Daten dann auch Bewegungsprofile erstellen könnte. Die große Aufgabe der Verkehrsplaner ist also, diese Datenerhebung so zu gestalten, dass die Privatsphäre der Radler geschützt bleibt.
Es gibt noch einen anderen Vorschlag gegen Radlerstaus in Kopenhagen. Der sieht wie aus?
Der kommt von den örtlichen Verkehrsforschern. Die schlagen vor, dass man während des Berufsverkehrs spontan per Laserlicht einzelne Autofahrstreifen umlabeln und so zwischenzeitlich die Kapazitäten für die Radler erhöhen könnte. Ob das kommt, ist aber noch unklar.
Ein anderes Wissensthema von dir ist heute eine invasive Muschelart, die die einzigartige Tier- und Pflanzenwelt im Amazonas bedroht. Worum geht's da?
Um die goldene Muschel. Die sieht aus wie eine Miesmuschel, ist aber leider nicht essbar und verbreitet sich gerade rasant in Argentinien und Brasilien. Ursprünglich wurde sie aus China eingeschleppt und jetzt sorgt sie dafür, dass einheimische Arten in Südamerika zurückgedrängt werden. Noch ist sie nicht im Amazonas angekommen, aber auch das halten Forscher nur für eine Frage der Zeit.
Was gibt es da für Gegenmaßnahmen?
Die Hoffnungen ruhen da gerade auf einer 27-jährigen Jungforscherin. Die will in ihrer Doktorarbeit die DNA der goldenen Muschel entschlüsseln und dann versuchen, die Ausbreitung der Muschel zu bekämpfen. Beispielsweise, indem man die Erbinformation verändert und ihr so die Überlebensfähigkeit nimmt.
Und ganz anderes Thema zum Schluss. Es ging heute auch ums große Kino.
Für manche ist das Kino noch gleichbedeutend mit riesigen Projektoren, großen 35 mm Filmrollen, kleinen Fusseln im Bild. Dabei bekommen die meisten Kinos ihre Filme inzwischen digital digital und sie werden auch digital gedreht. Eine Handvoll Regisseure besteht aber darauf, dass die richtige Kinooptik nur mit Celluloid-Film entsteht. Damit die überhaupt noch weiter produziert werden, haben die 6 großen Hollywood-Studios, darunter Warner Brothers, Sony Pictures und Paramount Pictures, mit den Filmlieferanten Kodak einen Vertrag abgeschlossen. Und von Kodak heißt es, andernfalls könne man die Filme gar nicht mehr produzieren. Die Verkaufszahlen sind in den letzten Jahren auf einen Bruchteil zusammengeschrumpft. Auf Filmräumen beim Drehen bestehen zum Beispiel noch die Regisseure Quentin Tarantino und Christopher Nolan. Auch der nächste Star Wars-Film ist übrigens auf Celluloid gedreht.
Dankeschön, Jakob Vogel.
Wetter.
Am Abend gibt es zwar ein paar Wolken, aber es bleibt meistens trocken. Nur in den Bergen kann es ein bisschen schneien. Die Nacht wird klar und kalt, mit Tiefstwerten von -3 bis -9 Grad, im Bergland zum Teil bis -15. Morgen scheint dann öfter mal die Sonne, im Großen und Ganzen wird es aber ähnlich wie heute bei -3 bis +2 Grad.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf dradiowissen.de.